Wir haben heute Morgen Heilungsgottesdienst und da fühle ich mich immer besonders im Element. Das ist irgendwie eins meiner Lieblingsthemen. Das ist eines der Themen, die ich am intensivsten studiert habe im Wort Gottes. Das ist eines der Themen, wo man im Englischen sagt, man, where the rubber meets the road, also wo der Reifen auf die Straße kommt, wo du nachprüfen kannst, ist wirklich Substanz da? Ist an diesem Evangelium wirklich etwas dran? Werden Leute tatsächlich geheilt? Und ich kann dir versichern, Menschen werden geheilt, Menschen sind schon geheilt worden in diesen Gottesdiensten, in dieser Gemeinde. Und es werden auch heute Morgen Menschen geheilt werden. Und wenn es bei dir vielleicht keine Spontanheilung ist, wie man es nennt, also dass du sogleich, sofort geheilt wirst, dann halt einfach daran fest, dass heute Morgen für dich gebetet wurde und dass diese Heilungssalbung in deinem Körper ist und sich manifestiert. Vielleicht erst mit der Zeit, aber du kannst daran festhalten, dass du etwas empfangen hast. Du solltest, nachdem für dich gebetet wurde, nachdem dir Hände aufgelegt worden sind, nie so weggehen, wie wenn nichts passiert wäre. Du solltest niemals denken, ja, es hätte halt nichts gebraucht, es hätte nichts genützt, ich komme nächsten Sonntag wieder. Nein, denk das niemals. Sei dir bewusst, der Heilige Geist ist hier. Heilungskraft, Heilungssalbung ist hier. Und du kannst sie heute Morgen empfangen. Heilungsgottesdienst ist eigentlich eine Art von Gottesdienst, wo man wahrscheinlich kein Jackett braucht, wo man eher die Ärmel hochkrempeln sollte. Kannst du dir vorstellen, wie Jesus für die Menschenmengen, für die Massen gebetet hat? Er wird ja nicht die Sonntagskleidung angehabt haben, sondern er wird sich vermutlich die Ärmel hochgekrempelt haben, weil das war harte Arbeit. Heilungsgottesdienst ist, das hat so eine bestimmte Atmosphäre. Riechst du schon? Ich sage immer... Wenn du zu einem Arzt in die Praxis kommst, dann hat es dort einen bestimmten Geruch. Und jeder von uns kennt diesen Geruch. Und in einem Heilungsgottesdienst sollte es eine bestimmte Luft haben. Und zwar sollte diese Luft geschwängert sein, voller Erwartung. Voller Erwartung. Du solltest das, was du heute Morgen möchtest vom Herrn, bereits vorwegnehmen, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem inneren Selbstgespräch. Weißt du, was ein inneres Selbstgespräch ist? Das, was du leise so vor dich hin denkst. Manche Leute denken während des Gottesdienstes vor sich hin, hoffentlich ist es bald fertig. Ich möchte gern nach Hause meinen Sonntagsbraten essen oder ich möchte gern einen Kaffee trinken oder wir wollen noch in die Stadt oder was auch immer. Aber ein inneres Selbstgespräch, was ich dir heute Morgen empfehlen würde, ist folgendes. Denk einfach vor dich hin, heute Morgen werde ich geheilt. Heute Morgen ist mein Morgen. Heute Morgen, heute ist mein Tag. Heute werde ich das empfangen, was der Herr für mich hat. Ich möchte heute Morgen über einen bestimmten Aspekt der göttlichen Stellvertretung, des Erlösungswerkes reden, durch das uns körperliche Heilung zuteil geworden ist. Wenn wir das Erlösungswerk Jesu anschauen, sein Leiden, sein Tod am Kreuz, seine Grablegung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, dann wissen wir, irgendwo dort ist Heilung enthalten, irgendwo dort ist Heilung für uns bezahlt worden. In unserer Erlösung gibt es nichts, wofür Jesus nicht einen Preis bezahlen musste. Ist dir das bewusst? Nichts von all dem, was wir heute haben, war gratis für Jesus. Für uns ist es kostenlos, wir empfangen es als ein Geschenk, wir empfangen es als eine Gabe, aber Jesus hat es alles gekostet. Alles. Das müssen wir uns immer bewusst sein, gerade auch, wenn es um dieses Thema Heilung geht. Nun, der Aspekt des stellvertretenden Werkes Jesu, wo unsere Heilung drin enthalten ist, ist seine Geißelung. Bist du schon mal über die Schriftstellen gestolpert in Jesaja 53, Vers 5, wo es heißt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden? Beziehungsweise 1. Petrus 2, 24, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Hast du dich schon mal gefragt, warum waren es gerade die Striemen? Warum bin ich durch seine Striemen geheilt worden? Warum bin ich nicht einfach durch seinen Tod geheilt worden? Warum bin ich nicht dadurch geheilt worden, dass man ihm die Dornenkrone aufgesetzt hat? Warum bin ich nicht dadurch geheilt worden, dass man seine Hände ans Kreuz geschlagen hat mit Nägeln? Warum waren es gerade die Striemen? Über diesen Punkt möchte ich heute Morgen reden. Einfach euch zeigen, wie diese Dinge zusammenhängen. John G. Lake, ein großer Mann Gottes des letzten Jahrhunderts, der sehr viele Heilungen in seinem Dienst hatte, hat einmal Folgendes gesagt. Es reicht ihm nicht aus, nur zu wissen, dass Gott heilt. Er möchte auch wissen, wie Gott heilt. Und das ist eigentlich das Interesse jeden Arztes, verstehst du? Ein Arzt gibt sich nicht damit zufrieden, zu wissen, dass dieses und jenes Medikament oder diese und jene Behandlung Leuten Gesundheit bringen kann. Er muss wissen und er möchte wissen, wie diese Heilung zustande kommt. Er hat ein langes Studium hinter sich gebracht und im Rahmen dieses Studiums hat er Details erfahren, von denen du nie im Leben hören wirst. Jeder Arzt weiß Details über deinen Körper, von denen du nie im Leben was erfahren wirst. Genauso weiß der himmlische Arzt Details über dein Leben und über deinen Körper, von denen du nie etwas erfahren wirst. Die Striemen Jesu, durch diese Striemen ist uns Heilung geworden, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, wie es Petrus sagt. Warum war es gerade dieser Teil, dieser Bereich seines Leidens, der uns Heilung gebracht hat? Stell dir mal vor, ich würde jetzt auf wissenschaftlicher Grundlage herausfinden, dass jeder Löwenzahn auf der Wiese eine immense Heilungskraft in sich birgt, wenn man ihn in einer bestimmten Art und Weise verarbeitet und zu sich nimmt. Stell dir mal vor, ich würde mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis an die Öffentlichkeit gelangen, dass Löwenzahn das neue Allheilmittel ist. Ähnlich wie Aloe Vera, das erwiesenermaßen kaum etwas hilft, wenn man es genau nimmt, würde ich kommen mit Löwenzahn. Würdest du nicht alles daran setzen, Löwenzahn zu sammeln, alles über Löwenzahn zu erfahren, Löwenzahn zu trocknen, zu pressen, zu pürieren? Du würdest alles ausprobieren. Du würdest alles wissen wollen über diese eine Pflanze. Warum wollen wir so wenig wissen von den Striemen Jesu? Warum gleiten wir vorbei an diesem Thema? Wir nehmen es wahr, wir denken, ah ja, Halleluja, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Dabei wissen wir noch nicht einmal, was seine Striemen sind. Matthäus 27, Vers 26. Hier lesen wir davon, dass Jesus gegeißelt wurde. Wer von euch hat den Film gesehen, The Passion of the Christ? Wer hat ihn gesehen? Und es ist gut, wenn ihr diesen Film gesehen habt, ihr wisst ein bisschen genauer, von was ich heute Morgen rede. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Geißeln ist hier das griechische Wort phragello und es bedeutet auspeitschen, jemanden schlagen oder geißeln nach römischem Recht. Und beachte, dass Jesus nicht von den Juden gegeißelt wurde, sondern von den Römern. Und die Römer hatten in bestimmten Dingen andere Gewohnheiten als die Juden. Bei den Juden war es üblich, dass man nicht mehr als 40 Schläge geben durfte. Und weil sie auf keinen Fall das Gesetz brechen wollten, haben sie nicht 40 gegeben, sondern nur 39. Im Falle, dass man sich verzählt hat. Aber bei den Römern gab es diese Einschränkung überhaupt nicht. Die Römer machten es nach Gutdünken und die Intensität der Schläge, dieser Geißelhiebe, war von der Verfassung des Schlägers abhängig, von der Laune dessen, der da geschlagen hat, von der Laune des Folterknechts. Und die Art und Weise, wie geschlagen wurde, es gibt verschiedene Theorien darüber, warum die Juden nur 40 Schläge gaben, beziehungsweise 39. Eine Theorie ist, dass oftmals der 40. Schlag zum Tod geführt hat. Die andere ist eben, sie haben nur 39 gegeben, weil sie das Gesetz nicht brechen wollten. Aber die Römer, bei ihnen kam es nicht selten vor, dass sie denjenigen, der geschlagen wurde, bis an den Rand des Todes brachten, aber nicht bis zum Tod, weil er ja noch gekreuzigt werden sollte. Wir reden heute Morgen über eine blutige Angelegenheit. Ich möchte ein bisschen auf der Leinwand eurer Fantasie malen, damit ihr wisst, was es Jesus gekostet hat, dass wir geheilt worden sind. Es hat ihn etwas gekostet. Jeder Verbrecher, in Anführungsstrichen, der unter römischem Recht zum Tode verurteilt wurde, wurde zuvor gegeißelt. Deswegen wurde auch Jesus gegeißelt, obwohl er kein Verbrecher war. Ihr versteht das richtig. In Johannes 19, Vers 1 erfahren wir dasselbe, aber Johannes gebraucht ein anderes Wort für Geißeln hier. Johannes 19, Vers 1. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und hier ist Geißeln nicht das Wort phragello, sondern das griechische Verb mastigo. Und es bedeutet ebenfalls geißeln, jemanden auspeitschen, mit Ruten schlagen. Und dieses Wort ist deswegen interessant, weil es zu einer ganzen Familie von Worten gehört, die uns unter anderem darüber informieren, wohin Jesus geschlagen wurde. Mastigo. Das Hauptwort dieser Wortfamilie ist das griechische Wort mastos. Und mastos bedeutet nichts anderes als Brust. Der Brustbereich. Mastigo beschreibt eigentlich, dass jemand auf die Brust geschlagen wurde. Und es war so, dass jemand, der ausgepeitscht wurde, an einem Pfahl gebunden wurde, vornüber gebeugt war und man geißelte ihn auf den Rücken. Aber die Schnüre, diese Riemen der Peitsche waren so lange, dass sie sich über die Schulter nach vorne in den Brustbereich bis dorthin langten und auch dort den zu Folternden extrem verletzten. Mastigo bedeutet eigentlich jemanden auf die Brust schlagen. Und daran siehst du, Jesus wurde nicht nur auf den Rücken gegeißelt, Jesus wurde nicht nur auf dem Rücken ausgepeitscht, sondern diese Striemen waren auch auf seiner Brust, auf seinem Brustbereich. Andere Theorien besagen, dass ein Drittel dieser 39 Hiebe gleich von vornherein auf die Vorderseite des Körpers gegeben wurden. Nicht nur sein Rücken war aufgerissen und blutete und war zerfleischt, nein, auch seine Brust, sein Brustbereich. Und hast du dich jemals gefragt, warum in der Offenbarung, ganz am Anfang, wo Jesus dem Johannes erscheint, warum Jesus ihn sieht als einen Mann mit einem goldenen Gürtel um die Brust? Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das aussieht, ein Mann, der einen goldenen Gürtel um die Brust trägt? In Offenbarung 1, Vers 13 heißt es, und inmitten der Leuchter, einen gleich einem Menschensohn, das ist es, was Johannes sah, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Glaubst du, dass es diese Brust verdient hat, einen goldenen Gürtel zu tragen? Jesus trug diesen Gürtel nicht, weil er sein Hemd zusammenhalten musste, sondern als Schmuck, als Ehre, als eine Würdigung seines Leidens. Und ich möchte, dass wir dieses Leiden Jesu neu würdigen. Und verstehst du, indem du diese Dinge würdigst, indem du etwas darüber erfährst, indem du Erkenntnis darüber gewinnst und erlangst, wird es dir einfacher sein, anzunehmen, dass diese Dinge für dich geschehen sind und eine Auswirkung auf dein Leben haben. Wenn du nicht weißt, was das Heilmittel enthält, wenn du nicht weißt, worin das Heilmittel überhaupt besteht, wie das Heilmittel überhaupt anzuwenden ist, du wirst nicht geheilt werden können. Wenn du den Hustensirup in die Ohren kippst, es wird nicht viel bringen. Dieses griechische Wort Mastigo bzw. Mastos, es gibt noch weitere wichtige Worte in dieser Familie, und zwar ein weiteres Substantiv, nämlich das Wort Mastix. Und Mastix bedeutet die Peitsche, das Folterinstrument, die Plage, die Geißelhiebe. Aber es beschreibt auch eine bestimmte Art von Krankheit im Neuen Testament. Die häufigsten Erwähnungen dieses Begriffs im Neuen Testament beziehen sich auf eine bestimmte Art von Krankheit. Nämlich auf eine Art von Krankheit, die man eine Plage, eine Qual nennen könnte. Eine immer wiederkehrende, von intensiven Schmerzen begleitete Qual. Markus 3, Vers 10. Denn er heilte viele, so dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Alle, die Leiden hatten. Leiden ist das griechische Wort Mastix. Alle, die immer wieder oder schon über längere Zeit gequält und geplagt wurden von allen möglichen Leiden, von chronischen Krankheiten, sie stürzten sich auf Jesus. Sie sahen ihren Tag gekommen. Sie wussten, in Jesus ist die Kraft, uns zu heilen, uns völlig wiederherzustellen. In Markus 5 sehen wir insbesondere, was für eine Art von Krankheit hier gemeint ist. Markus 5, Vers 29. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Die Rede ist hier von der blutflüssigen Frau, die zu Jesus kam und bei sich selbst gesagt hatte, ich muss nur den Saum seines Gewandes berühren, dann werde ich geheilt. Sie hatte 12 Jahre lang, wie wir aus den Versen davor erfahren, 12 Jahre lang litt sie an einem Blutfluss. Stell dir vor, du hast 12 Jahre lang keinen Unterbruch, 12 Jahre lang fließt das Blut. Ihr Frauen, ihr wisst, wovon ich rede. Es reicht schon einmal im Monat. 12 Jahre lang hatte diese Frau dieses Problem. Und damit war sie unrein, nach jüdischem Gesetz. Damit war sie ausgestoßen aus der Öffentlichkeit. Sie durfte sich nicht einmal auf der Straße blicken lassen. Sie wagte ihr Leben, indem sie auf einen öffentlichen Platz ging, um Jesus anzurühren. Sie wagte ihr Leben, sie setzte ihr Leben aufs Spiel. Sie hat die Flucht nach vorne angetreten. Sie wusste, das Leben ist sowieso nicht mehr lebenswert. Ich bin eingesperrt, ich bin unrein, alle meiden mich. Sie hatte eine Qual. Sie hatte das, was man ein Mastix, eine Mastix-Krankheit, ein Mastix-Leiden nennen könnte. Immer und immer wieder erhielt sie einen Hieb. Bildlich gesprochen. Eine dauernde, nicht aufhören wollende Plage. Eine andauernde Qual. Diese Art von Krankheit ist hier gemeint. Mastix. Lukas 7, Vers 21. Wir sehen hier, dass es sich tatsächlich um eine bestimmte Art von Krankheit handelt. Denn Lukas, der ja Arzt war, unterscheidet diese Art von Leiden von normalen Krankheiten. Lukas 7, Vers 21. In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen. Plage ist hier wiederum das griechische Wort Mastix. Und wenn Lukas, der Arzt, etwas sagt, ihm ist es aufgefallen, versteht ihr? Ihm ist es aufgefallen, dass Jesus nicht nur normale Krankheiten in Anführungsstrichen heilte, sondern auch solche Plagen, Dinge, wo sowieso die Ärzte keine Chance hatten. Von der blutflüssigen Frau in Markus 5 lesen wir, dass sie ihre gesamte Habe ausgegeben hatte für Ärzte und niemand konnte ihr helfen, es wurde vielmehr schlimmer mit ihr. Also, du siehst hier, meine Mastix-Krankheit war auch eine Krankheit, von der es keine Heilung gab. Außer durch Jesus. Er war gekommen, um diesen Fluch aufzuheben. Er war gekommen, um diese Plagen, diese Qualen, diese Dinge wegzunehmen. Aber was war der Preis, den er dafür bezahlen musste? Sein Gegeißeltwerden. Mastix konnte weggenommen werden, dadurch, dass Jesus mastigo, ausgepeitscht, gegeißelt wurde. Jesaja 53, Vers 4. Hier heißt es, und Jesaja schreibt dies 700 Jahre, bevor diese Dinge tatsächlich stattfanden. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jedoch unsere Leiden. Das hebräische Wort dort für Leiden könntest du mit Krankheiten oder mit Gebrechen übersetzen. Jedoch unsere Leiden, Krankheiten und Gebrechen. Er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesaja beschreibt zuerst die Tatsachen. In prophetischer Voraussicht sieht er, dass einer kommen würde, der dies tut. Aber dann kommt ein abrupter Wechsel und er sagt, wie das Volk auf diese Tatsache reagiert hat. Und er schließt sich selber in diesem Reden mit ein. Er sagt, wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Mit anderen Worten sagt er, kaum jemand oder niemand hat es erkannt, wofür Jesus eigentlich gelitten hat. Wir aber hielten ihn für bestraft. Wir dachten, er muss irgendetwas verbrochen haben, damit Gott ihn so strafen konnte. Geißelung war eine Strafe Gottes. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir dachten, dass es so war. Das ist es, wo wir aufpassen müssen. Denn auch wir, obwohl wir all diese Dinge wissen, obwohl wir all diese Dinge schon gehört haben, wir denken manchmal oder wir verhalten uns manchmal in einer Art und Weise, wie wenn wir ihn für von Gott geschlagen und geplagt halten. Weißt du, wie dies geschieht? Jedes Mal, wenn du seine Striemen nicht in Anspruch nimmst, jedes Mal, wenn du denkst, er kann mir nicht helfen, jedes Mal, wenn du denkst, ich bin weit über das normale Maß hinaus fortgeschritten mit meiner Krankheit. Wer sollte mir helfen können? Jedes Mal, wenn du dir selber hilfst, jedes Mal dann gehst du an seinen Striemen vorbei, wie wenn sie nicht für dich geschehen wären, sondern wie wenn er von Gott geschlagen und gestraft worden wäre. Immer dann, wenn du es nicht für dich in Anspruch nimmst, für wen war es dann? Wenn es nicht für dich war, für wen war es dann? Dann war es letztlich um seiner selbst willen. In Sprüche 20, Vers 30 finden wir eine interessante Aussage. Hier heißt es, blutige Striemen reinigen den Bösen und Schläge die Kammern des Leibes. Das ist eine interessante Aussage, die hier gemacht wird. Blutige Striemen reinigen den Bösen und Schläge die Kammern des Leibes. Nun, wenn du das auf Jesus beziehst, ich meine, Jesus hat blutige Striemen empfangen. Er hat blutige Striemen empfangen. Er hat Schläge empfangen. Aber war er der Böse, der gereinigt werden musste? brauchte seinen Leib, brauchten die Kammern seines Leibes Reinigung? Wohl kaum. Er war nicht der Böse, der gereinigt werden musste, sondern er wurde geschlagen um unsertwillen. Aber hier siehst du die schriftgemäße Grundlage, auf der diese Geißelung funktioniert hat. Jesus ist an deine Stelle getreten und hat gesagt, Vater, ich nehme diese Hiebe auf mich. Ich nehme diese Strafe auf mich. Ich nehme diese Krankheiten auf mich. Ich nehme diese Leiden auf mich. Ich trage diese Schmerzen für sie. Lad's alles mir auf, Vater. Das ist es, was Jesus gesagt hat. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Und ist es nicht interessant, dass es hier heißt, und Schläge reinigen die Kammern des Leibes? Welche Schläge? Nicht die, die du empfängst, sondern die, die er empfangen hat. Brauchst du Reinigung in deinem Leib? Brauchen die Kammern deines Leibes, deine Eingeweide? Ist dein Herz eine Kammer des Leibes? Amen. Dein Herz, deine Nieren, deine Leber, all diese inneren Organe, deine Lunge, sie sind Kammern des Leibes. Ich meine, damals war man ja noch nicht so weit mit der Wissenschaft. Und Kammern des Leibes ist eine poetische Umschreibung für alles, was da drin irgendwo ist. Brauchst du Reinigung in irgendeinem Bereich? Brauchst du Heilung in einem dieser Bereiche? Seine Schläge haben es bewirkt. Seine Schläge waren der Preis, der zu bezahlen war dafür. Doch Jesaja fährt fort in Vers 5 und er kehrt damit auf den Boden der Tatsachen zurück. Er sagt, halte dich fern von dieser Meinung, dass er von Gott geschlagen war, dass er von Gott gestraft war. Er sagt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das sagt er 700 Jahre, bevor es überhaupt passiert ist. Und hast du gemerkt, er sagt nicht, wird uns Heilung werden, sondern er sagt, ist uns Heilung geworden. Vergangenheit. 700 Jahre, bevor es überhaupt geschah, sagt Jesaja, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Mit anderen Worten, es ist so gewiss wie irgendetwas anderes, was Gott jemals gesagt oder getan hat. Es wird zustande kommen, so wahr Gott lebt. Und es ist zustande gekommen, wie wir wissen. Preis dem Herrn. Nun, Petrus, am anderen Ende der Geschichte, wenn du so willst, nachdem Jesus gelebt hat, nachdem Jesus Werke der Heilung bereits vollbracht hat, nachdem Jesus den Preis bezahlt hat durch seine Striemen, Petrus blickt zurück auf dieses Ereignis und er sagt in 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Er ist in der Position, dass er die Leute direkt ansprechen kann. Er kann sagen, ihr seid durch seine Striemen geheilt worden. Ihr seid geheilt worden. Petrus war Augenzeuge geworden davon, wie Jesus Menschen geheilt hatte. Petrus hat am eigenen Leib erfahren, dass Jesus durch ihn heilt nach seiner Auferstehung. Das erste große Heilungswunder der Apostelgeschichte. Durch wen war es geschehen? Durch Petrus, durch den Namen Jesus, durch Petrus und Johannes. Aber Petrus war der Wortführer. Der Lahme an der schönen Pforte, er ist geheilt worden durch Petrus, durch den Dienst von Petrus. Amen. Und derselbe Petrus ist es, der in Apostelgeschichte 9, Vers 34 zu einem weiteren lahmen Mann, scheinbar hatte sich Petrus auf die Lahmen spezialisiert, sagt, Aeneas, Jesus Christus, heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Und derselbe Petrus gebraucht genau dasselbe Wort für heilen in Apostelgeschichte 9, 34, nämlich Iaomai. Ein bestimmtes Wort für heilen, das zum Ausdruck bringt, dass jemand sogleich und nachprüfbar geheilt worden ist. Das war ein kleines Detail, weil manchmal sagen die Leute, wenn sie 1. Petrus 2, 24 hören oder wenn man ihnen diese Schriftstelle angibt als eine Schriftstelle für Heilung, dass es dort ja gar nicht um körperliche Heilung geht. Natürlich geht es dort um körperliche Heilung. Es ist ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 4. Und beachte, wenn du dem nicht glaubst, was Petrus sagt, dann glaub bitte dem, was Matthäus sagt. Er sagt nämlich in Matthäus 8, Vers 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Bezieht sich das auf körperliche Heilung? Wohl schon. Manchmal müssen wir etwas spitzfindig sein, wenn wir das Wort Gottes für uns in Anspruch nehmen wollen. Derselbe Petrus steht im Haus von Cornelius und beschreibt den irdischen Dienst seines Herrn mit folgenden Worten. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und auch hier hast du wieder das griechische Wort iaomai für heilen. Petrus beschreibt den irdischen Dienst Jesu explizit mit diesem Wort. Er meint damit körperliche Heilung. Sei dir gewiss darüber. Grund zum Jubel, Grund zum Jauchzen. Halleluja. Das ist keine bedrückende Predigt heute Morgen. Amen. Also mich bedrückt sie nicht, mich hebt sie hoch. Das ist ein grausames Thema, die Striemen Jesu. Aber für dich ist es Heil. Für dich ist es Gesundheit. Für dich ist es Erlösung. In 1. Petrus 2, 24, lasst uns hier das Wort für Striemen untersuchen. Striemen. Es ist das griechische Wort Molopi. Und es bedeutet Strieme. Eine blutige Strieme, die entsteht, wenn man jemanden schlägt. Falls du dich schon gefragt hast, wie das wohl ausgesehen haben mag, diese Striemen waren nicht oberflächlich, sie rissen alles auf. Diese Geißel war ein Stock mit drei Striemen, mit drei einzelnen Strängen, besser gesagt. Diese Stränge waren meistens aus Ochsenleder geflochten. In bestimmten Abständen flocht man Metallstücke, Knochensplitter und Ähnliches ein, bis zum Ende dieser Stränge. Jedes Mal, wenn ein Hieb kam, kamen im Grunde genommen drei, weil du von drei Strängen getroffen wurdest. Was zuerst geschah war, die Haut wurde aufgerissen. Als nächstes, diese Knochensplitter rissen regelrecht Fleisch heraus. Das ging so weit, dass die Knochen bloßgelegt wurden. Eine blutige Angelegenheit, eine blutige Strieme, die da erschien. Striemen ist, wie gesagt, das Wort Molopi. Wenn wir es im Griechischen studieren, dann finden wir heraus, dieses Wort steht hier nicht im Plural, sondern in der Einzahl. Nicht Striemen, sondern Strieme. Nun, du fragst dich, was soll diese Spitzfindigkeit? Offensichtlich war es mehr als eine Strieme, die Jesus empfangen hat. Du kannst es ausrechnen, es müssen mindestens 117 gewesen sein. Einfach mal angenommen, Jesus hat diese 39 Schläge bekommen. Wahrscheinlich waren es mehr. Aber angenommen, es waren 39 mal 3 macht 117. Warum heißt es hier Strieme, Einzahl, Singular und nicht Striemen, Plural? Warum waren es nicht mehrere? Ich möchte euch etwas Kleines demonstrieren. Auf diesem Blatt hier siehst du 117 einzelne Striche. 117 Striche. Kannst du einen Strich vom anderen unterscheiden? Nun, du sagst aber, der Rücken Jesu bzw. sein Brustbereich war ja viel größer. Ja, aber die Striemen waren viel breiter, die auch von einer Peitsche entstanden sind. Nicht so schmal wie diese Filzstiftstriche hier. Und du kannst dir vorstellen, wenn du schon hier keinen Strich mehr vom anderen unterscheiden kannst, wie war es wohl auf dem Rücken Jesu? Wie mag es da wohl ausgesehen haben? Sein Rücken glich nur noch einer einzigen Strieme. Und deswegen sagt das Griechische hier, das Griechische ist eine sehr exakte Sprache, sagt es hier, Molopi, Strieme, durch seine blutige Strieme, durch seinen aufgerissenen Rücken, durch seinen bloßgelegten Rücken sind wir geheilt worden. Es ist eigentlich eine Verniedlichung, hier von Striemen zu reden. Es ist mir schleierhaft, warum die Übersetzungen hier nicht beim griechischen Grundtext bleiben und also bei der Einzahl. Ich möchte euch einen Text vorlesen von einem Autor aus dem letzten Jahrhundert, ziemlich zu Anfang des letzten Jahrhunderts hat er geschrieben, und das ist war ein Griechischlehrer, Dr. T.G. McCrossen. Und er schreibt hier, warum nun verwenden sowohl Jesaja, nämlich in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, als auch Petrus das Wort Molopi und nicht Molopsi, Striemen, Plural. Das Wort Molops bedeutet das Mal eines Schlages oder eine Strieme. Wenn Christus so gegeißelt worden wäre, dass das Mal jedes Schlages deutlich auf seinem Rücken sichtbar gewesen wäre, dann hätte die Regel der griechischen Grammatik hier die Verwendung von Molopsi, Striemen, verlangt. und nicht in Singular Molopi Strime. Der Gebrauch des Dativ Singular an dieser Stelle, Molopi, sagt uns, so deutlich es Sprache ausdrücken kann, dass der Rücken unseres teuren Heilands so schrecklich gegeißelt worden war, dass keine einzelne Strieme von der anderen unterschieden werden konnte. Jede Stelle seines Rückens war so zerschlagen und zerfleischt, dass es wie eine einzige große Strieme erschien. Wäre auch nur ein halber Zentimeter Raum zwischen zwei Striemen gewesen, hätte das Griechische hier Molopsi, Striemen, verwendet und nicht Molopi, Strieme. Und all diese Striemen, die zu einer einzigen großen Strieme geworden sind und als solche erschienen, sind um deinet und meinet Willen geschehen. Für dein und meine Leiden, für dein und meine Gebrechen und Krankheiten, für dein und meine Schmerzen. Er hat den Preis bezahlt. Halleluja. Dafür, dass wir geheilt werden können. Dass wir geheilt werden konnten, besser gesagt. Denn beachte auch, Petrus in seinem Brief sagt, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Deine Heilung liegt nicht in der Zukunft, sie liegt in der Vergangenheit. Nachdem er ein für alle Mal den Preis bezahlt hat, worauf wartest du? Wonach streckst du dich aus? Wohin hineinsetzt du deinen Glauben? Du musst deinen Glauben in das setzen, was Jesus bereits getan hat. Sag mal, durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Bin ich geheilt worden. Hast du heute Morgen ein inneres Bild entwickelt von dem, was geschehen ist in der Geißelung Jesu? Siehst du seinen blutigen Rücken vor dir? Wisst ihr, Gott hat uns eine Fantasie gegeben. Gott hat uns Vorstellungskraft gegeben. Nicht damit wir uns irgendwelche verrückten Geschichten ausdenken können, sondern damit wir uns vorstellen können, was göttliche Dinge bewirken. Dass wir uns vorstellen können, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Weißt du, du musst nicht diesen Film gesehen haben, The Passion of the Christ. Du kannst auch in dir, in deiner Fantasie, in deiner eigenen Vorstellungskraft, dir diese Dinge sehr gut ausmalen. Aber du musst es tun und du solltest vor allem eines tun, beziehe es auf dich. Weißt du, ich denke, viele haben diesen Film gesehen, aber sie haben nicht verstanden, dass dieses Leiden für sie geschehen ist. Und dann bist du wie die, die Jesaja beschreibt, die sagen, wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.